Das nächste, was Paulus jetzt in diesem Text aufgreift, ist ein dreimaliges Dahingegeben. Dreimal taucht dieses Wort dahingegeben auf. Ihr habt es auf eurem Papier drauf, in Römer 1, 24 bis 28 taucht das dreimal auf. Dahingegeben heißt so viel wie den Folgen meiner Entscheidung überlassen. Gott sagt, du hast diesen Weg gewählt, dann musst du jetzt diesen Weg auch zu Ende gehen. Ich überlasse dich den Folgen deiner Wahl. Paradidomi heißt eben dahingeben, heißt auch eine Urteilsvollstreckung zulassen. Und jetzt ist ein bisschen tricky, aber nicht allzu sehr. Dieses Dahingegeben taucht auf in Vers 24, 26 und 28. Und jetzt passt mir Folgendes auf. Dahingegeben, Paradidomi, heißt im ersten Anlauf Gottlosigkeit bewirkt Unmoral. Ich lese uns Vers 24. Darum hat Gott sie in den Begierden ihrer Herzen dahingegeben in die Unreinheit, dass ihre Leiber durch sie selbst geschändet wurden, sie, die Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt und ihm gedient haben, statt dem Schöpfer, der gelobt ist, in Ewigkeit. Das erste, Gottlosigkeit wirkt Unmoral. Und das ist auch eine relativ einfache und klare Sache. Sag mir, wer dein Gott ist, und ich sag dir, wie du leben wirst. Oder dreh es um. Sag mir, wie du lebst, und ich sag dir, welche Art von Gott du dir besorgst. Es hängt immer zusammen. Gottlosigkeit bewirkt Unmoral. Im nächsten Anlauf, Vers 26, darum hat Gott sie dahingegeben in schändliche Leidenschaften. Ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Desgleichen haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in Begierde zueinander entbrannt und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den Lohn ihrer Verirrung, wie es ja sein musste, an sich selbst empfangen. Das heißt, in beiden Fällen hast du etwas von zerbrochenen Beziehungen. Also das eine ist, Götzen werden an die Stelle Gottes gesetzt und dann zerbrochene Beziehungen spielen auf einmal eine Rolle, verlorene Identität. Ausgedrückt in diesem Phänomen, das Paulus hier beschreibt als Homosexualität. Beziehungsweise die Reduktion des Menschen auf einen Teilaspekt. Das greift alles ineinander. Wie gesagt, an diesen Texten kannst du also drei Wochen auch noch arbeiten, weil es so vielschichtig ist. Es wird im Grunde alles angezeigt, was in unserer Welt Not macht, was unsere Welt zu schaffen macht, wo wir unsere Probleme in dieser Welt haben. Alles, das kommt, ist hier mit eingeschlossen. Ich fange beim Untersten an, Reduktionismus. Reduktionismus bedeutet, einen Menschen auf einen Teilaspekt seiner Persönlichkeit zu reduzieren. Also zum Beispiel auf den Triebaspekt. Übrigens, jeder Fußballtrainer macht das auch so. Der sagt oft, also, wir haben heuer schlechtes Spielermaterial. Der beurteilt die Leute nur nach der Frage, spielen sie gut Fußball? Ärzte machen das, wenn sie sagen, wir müssen noch rasch zu der Lunge auf Zimmer 7. Ja, kannst alles hören. Moment, da liegt ein Mensch, keine Lunge. Aber es ist einfacher, die Sache auf Teilaspekte zu reduzieren. Und eine der beliebtesten Reduktionsweisen ist natürlich, dass man den Menschen reduziert auf sein Triebverlangen. Oder da fangen dann diese Sätze an, die klingen so, der Mensch ist ja nichts weiter als... Und auf einmal kriegst du eine reduzierte Betrachtungsweise rein. Also, der Mensch ist nichts weiter als ein Bienenkorb summender Atome. Ja, das stimmt natürlich. Der Mensch ist ein Haufen Atome. Summen tut's auch. Beim Küssen wechseln 200 Millionen Bazillen den Besitzer. Ja, ich muss aufpassen. Da handelst dir was ein. Umgekehrt, dieser kleine Grenzverkehr sorgt dafür, dass es so kribbelt. Also such das aus. Aber du reduzierst den Menschen auf den rein physiologischen Aspekt, biologischen Aspekt. Nur ein Haufen Atome und Moleküle. Es stimmt natürlich, dass der Mensch auch das ist, aber eben nicht nur. Und das verräterische Wort ist immer, der Mensch ist nichts weiter als. So, und dann gehst du in einer Ecke weiter und sagst, der Mensch ist nichts weiter als triebbestimmt, er ist nichts weiter als sein Verlangen. Er ist nichts weiter als, und da gibt es dann keine Werte, dann gibt es keine Verantwortung, da gibt es keine Verbindlichkeiten, sondern wenn ich einen Trieb habe, dann treibt mich das dahin und ich bin diesem Trieb unterworfen und das muss ich jetzt ausleben und will ich auch ausleben. Und dann bist du eben dort, wenn es einen Menschen zu menschengleichen Geschlechtes treibt, dann wird das halt auch ausgelebt. Ich sage gleich noch was dazu. Und dann verlierst du natürlich deine Identität. Denn Gott sagt, ich schuf sie als Mann und als Frau. Ich schuf sie nicht als einen Haufen Chemikalien. Ich schuf sie nicht als eine Reizreaktionsmechanik, sondern ich habe ihnen eine Identität gegeben als Mann, eine Identität als Frau. Und wenn man das verlässt, weil man Gott verwirft und weil man nur noch selber sagen möchte, was ich bin und nicht Gott das letzte Wort zu dem sagen lässt, was ich eigentlich bin, dann lande ich zum Beispiel nach Paulus hier bei ausgelebter, praktizierter Homosexualität. Und das letzte ist dann sozialer Verfall, dass alles in Bach runtergeht ab Vers 28. Interessant ist, dass Paulus hier in diesen Versen 26 und 27 Begriffe verwendet, wo er sehr feinsinnig unterscheidet. Er redet nicht von Mann, sondern er redet von Männchen. Arsen oder Arhen. Ich habe beides gefunden in meinem Computerprogramm. Männchen in dem Sinn auf den rein geschlechtlichen, triebhaften Aspekt reduziert. Das ist das, was das Wort bedeutet. Sonst ist das Wort für Mann entweder Ana oder Anthropos. Diese Begriffe sagen Identität aus. Aber Männchen sagt nur aus triebbestimmt. Das Gleiche bei Telus. Weibchen, auch hier. Denn sonst ist das normale Wort für Frau oder für Weib Gyne, wo wir auch die Gynäkologie hier haben. Aber Telus ist das Weibchen. Und das ist auch hier wieder auf den triebhaften Aspekt reduziert. Und Paulus redet hier davon, dass einfach Menschen das machen, er schränkt das in keiner Weise ein auf irgendeine Kultprostitution. Wir wissen, dass in der griechisch-römischen Welt damals Homosexualität grassiert ist. Von den ersten 15 Kaisern Roms waren 14 homosexuell und haben sich zum Teil um die Ecke gebracht, weil sie den Lustklaben des Vorgängers haben wollten und, und. Also es ging übelst zu. Hier kann man nicht hergehen und sagen, nein, das ist ja nur kultische Prostitution und das sind keine Liebesbeziehungen gemeint. Steht einfach nicht da. Man kann es reinlesen, steht aber nicht da. Paulus sagt ganz einfach, es gibt es, dass Menschen sich nicht mehr von Gott ihre Identität geben lassen, sondern selber das bestimmen. Und wenn der Trieb das Entscheidende ist, das Verlangen, eine bestimmte Richtung, dann wird das ausgelebt. So, und jetzt wird es natürlich dann gleichzeitig heikel. Wir wissen heute und müssen da vorsichtig sein, sonst werden wir sehr schnell unbarmherzig, richtend Verurteilung. Nicht jede homosexuelle Neigung ist Wahl. Ich fange hinten an. Das kann auch eine Anlage sein. Nicht jede homosexuelle Neigung ist Schuld, erworben. Das kann buchstäblich Schicksal sein. Darum sind auch alle Modelle, Homosexualität zu erklären, dann falsch, wenn man hier monokausale Erklärungen sucht. Also nur ein Grund. Es gibt inzwischen nicht wenige Hinweise darauf, dass Homosexualität bereits bei einem Menschen, bei Männern weiß ich es eher als bei Frauen, aber dass das im Mutterleib sich bilden kann. Zwischen dem 6. und 8. Schwangerschaftswoche, da sollte die Ausdifferenzierung der Geschlechtlichkeit passieren. Und dann kann es passieren, dass zum Beispiel, wenn eine Frau unter bestimmten Stresssituationen steht, und das kann heute alles Mögliche sein, dass in diesen Stresssituationen zu wenig Hormone ausgeschüttet werden, die auch zum Ausbilden einer männlichen Psyche notwendig wären. Das heißt, er kriegt genügend Hormone, um ein Genital auszubilden. Aber das andere, was notwendig wäre an Level, um eine männliche Psyche auszubilden, das fehlt. So, das gibt es dann 25% und 50% und 75% und 100%. Das heißt, es kann sein, dass jemand bereits im Mutterleib eine Neigung hat, die er sich nicht ausgesucht hat. Darum bin ich ganz vorsichtig geworden auch mit dem Verurteilen. Ich sage gleich noch mehr dazu. Oder es kann sein, dass eine Frau, die schwanger ist, von ihrem Mann verachtet und abgelehnt wird in dieser Schwangerschaft, entweder weil es zu dick wird oder weil das Kind nicht erwünscht wird oder weil das alles Mögliche aus dem Leim geht da und so weiter und so weiter. Und dann die Frau natürlich, wo sie emotional so hängen gelassen wird, eine Abneigung gegen das andere Geschlecht entwickelt. So eine Abneigung kann sich dann tatsächlich auch auf das werdende Leben übertragen. Eine Abneigung gegen das andere Geschlecht. Denn ab dem 29. Tag, wie gesagt, bildet sich das Gehirn. Ab dem 3. Monat zeichnet das Gehirn alles auf. Das heißt, alles an Emotionalität wird vom Kind mitbekommen. Das Kind erlebt das alles. So, und dann kann jemand geboren werden, der aus Gründen, die er überhaupt nicht durchschaut, eine Neigung oder Abneigung eben dem anderen Geschlecht gegenüber entwickelt. Ich sage jetzt nicht, dass man diese Sache ausleben dürfte. Da bin ich nicht zu haben dafür. Aber Neigung oder Veranlagung und Verantwortung, da muss man das ausbalancieren, dass man sagt, nicht jede Neigung ist selbst gewählt. Manche haben Missbrauch erlebt. Andere Jungs haben unter einer überstarken Mutter gelitten. Auch das gibt's. Bei anderen ist schwul cool. Bei denen ist einfach Mode. Das wird dann fast militant. Das ist die andere Sache. Andere bleiben in der homoerotischen Phase, in der Pubertät hängen, so plus minus 14 bis 16, macht jeder eine homoerotische Phase in der Entwicklung durch. Ist auch eine Frage von Identitätsfindung. Wer bin ich? Was soll ich entwickeln? Und da experimentiert man dann oft auch mit dem eigenen Geschlecht. Wenn du im Heim gewesen bist, ich habe das kennengelernt. Nur du musst da nicht hängen bleiben, aber du kannst da hängen bleiben. Oft ist es Künstlermilieu, das sehr ansteckend ist. Oft ist es Verführung, mitunter dann auch Missbrauch. Das heißt, es spielen alle möglichen Faktoren zusammen, sodass jemand eine Neigung haben kann, die er eigentlich sich nicht immer gesucht hat. Andere wiederum haben sie bewusst gewählt, da ist es Schuld, da ist es Verantwortung. Das ist dann die andere Sache. Und jetzt muss man dazu sagen, und das ist meine Klarstellung, ein Bedürfnis ist kein Gebot. Und eine Neigung schließt keine Erlaubnis in sich, das Gebot Gottes zu übertreten. Auch ein heterosexuell orientierter Mensch darf sein Bedürfnis nur in dem Rahmen ausleben, den Gott in seinem Wort gesetzt hat. Es ist ja nicht erst einmal vorgekommen, dass jemand verheiratet ist und Dutzend Jahre oder 15 Jahre und auf einmal merkt er, wow, das da drüben, das wäre der Partner, das wäre der Lebensmensch. Sage ich, sorry, Neigung ist keine Erlaubnis, Bedürfnis, kein Gebot. Und wenn jemand nicht verheiratet ist, dann darf er auch nicht mit jemandem in die Kiste. So ist es im Wort zumindest geregelt. Das heißt, die Sache ist klar, dass nur wenn eine Neigung da ist, kann ich nicht erlauben, sie auszuleben. Aber barmherzig mit diesen Menschen umgehen, ihnen zu helfen, vielleicht eine Sache zu überwinden, umorientiert zu werden, das darf man schon. Und ich bin mit ein paar Leuten da zusammengesessen, auch im Laufe der Zeit, wo wirklich deutlich wurde, ich tue mir wahnsinnig schwer. Ich habe beides erlebt. Ich habe Menschen erlebt, die es überwunden haben. Ich habe andere erlebt, die drinnen festgehangen haben. Ich habe ihnen nur gesagt, dann lass uns beichten, lass uns beten, zieh deines Weges, versuch so gut es geht, damit fertig zu werden. Verurteilen werde ich dich nicht, denn du hast es bekannt. Du hast es zugegeben. Du hast es nicht beschönigt. Du hast es nicht theologisch schön geredet, sondern es ist so, wie du es erlebst, und du kommst scheinbar nicht davon los. Aber von einer Schöpfungsvariante würde ich nie reden. Homosexualität ist keine Schöpfungsvariante. Denn Homosexualität, konsequent ausgelebt, ist tot im Rahmen dieser Schöpfung. Es ist keine Variante, die Gott vorgesehen hat. Dass sie in einer gefallenen Schöpfung immer mehr zur Häufigkeit, Normalität wird, das glaube ich sofort. Da haben wir das eigentliche Problem. Wir sind in ganz vielen Bereichen gesamtgesellschaftlich so weit weg von Gottes Maßstäben und haben so viel ruiniert in dieser Schöpfung, dass wir vieles nicht mehr im Griff haben. Und gerade diese Prägung, die im Mutterleib schon angelegt wird, das macht mir am meisten Kopfzerbrechen. Denn da sind Leute in eine Veranlagung hineingeraten, von der sie keine Ahnung haben, woher sie kommen. Übrigens, es gibt noch ein anderes Phänomen auch, dass homosexuell orientierte Menschen, die praktizieren, das in ihrem Gehirn so fest verankert, das schreibt sich so fest in das Gedankengebäude hinein, dass es, wenn es gelegentlich möglich ist, auch in die Genetik übergeht. Man nennt das Epigenetik, das heißt also eine ganz bestimmte Prägung oder Erfahrung, die sich erst gebildet hat im Laufe des Lebens, kann weitervererbt werden. Kann ist nicht zwingend. Man weiß das auch von den ganzen posttraumatischen Belastungsstörungen oder dass es transgenerative Traumata gibt inzwischen, dass Sachen, die wirklich massiv erlebt wurden, dass die dann auch weitervererbt wurden. Da müsst ihr auch mal einen Kopf machen über in der ganzen Frage nach Migrantenarbeit und so weiter. Zu uns nach Europa kommen Leute, die haben Dinge erlebt, das wünsche ich meinem schlimmsten Feind nicht. Und die lösen sich nicht einfach auf innerhalb einer Generation, sondern wenn du Pech hast, geht das weiter. Diese gleiche dramatische Geschichte. Da muss man also sehr vorsichtig sein. Ich bin immer dafür, den Menschen mit Barmherzigkeit zu begegnen, ohne ihnen gleichzeitig zu erlauben, auszuleben, wie ihre Neigung ist. Denn wie gesagt, auch ein heterosexueller Mensch darf nur im Rahmen einer Ordnung es leben. Es gibt auch genügend homosexuell orientierte und praktizierende Menschen, die ihre Neigung überwinden konnten, umgelernt haben. Ich nenne jetzt keinen Namen, aber es sind auch prominente Christen drunter. Wirklich prominente Leute, die anders gepolt waren und gesagt haben, man kann sich anders orientieren in dem Moment, wo man das Wort Gottes ernst nimmt und das Gebot Gottes akzeptiert. Schlusssatz für mich dazu. Ein Mensch mit einer homosexuellen Neigung, die er nicht auslebt, denn das Problem ist das Praktizieren, nicht die Neigung, die der nicht auslebt, ist für mich geistlich sofort eine Autorität, wenn der mein Pastor sein sollte. Hätte ich kein Problem, mich bei dem unter die Kanzel zu setzen, wenn ich weiß, er hat diese Neigung, er lebt sie aber nicht aus. während ich mich bei einem Pfarrer, der geschieden und wieder verheiratet ist, mit Sicherheit nicht unter die Kanzel setze. Versteht ihr, wo die Sache da läuft? Es ist immer die Frage, redet man etwas schön, rechtfertigt man es? Peccata fortiter, sündige tapfer. Nenn es Schuld, wenn es Schuld ist. Kannst 100-mal zu Gott sagen, ich krieg's nicht gebacken, sagt er, ich weiß. Irgendwann werde ich dir erklären, was da los ist. Aber rechtfertige niemals Sünde. Denn wenn du Sünde rechtfertigst, ist dir als Sünder nicht mehr zu helfen. Denn du hast ja recht. So, die letzten Verse sind relativ einfach. Das ist etwas, wo Paulus so einen, man nennt das Lasterkatalog aufzählt. Lasterkatalog heißt einfach, er erzählt auf, wie das so in der Gesellschaft läuft. Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, Neid, Mord, Hader, List, Niedertracht, Zuträger, Verleumder, Gottesverächter, Frevler, hochmütig und so weiter. Er sagt, das Letzte, was auseinanderfällt, ist die Gesellschaft. Also zuerst Unmoral oder Gottlosigkeit zerstört die Moral oder Unmoral zerstört das Gottesbild. Und dann ist natürlich auch die spannende Sache, wenn die Identität den Bach runtergeht und du nicht mehr weißt, was Mann ist, was Frau ist, was Vater ist, was Mutter ist, dann wird auch die Verkündigung schwierig. Und ihr könnt euch eines merken, ich habe es vorhin da gar nicht groß ausgebracht, aber das Reden von Gott wird immer schwieriger. Denn ganz vieles, was eigentlich Illustration sein könnte für die Liebe Gottes, eine gelungene Ehe, echte Vaterschaft, echte erfahrene Mütterlichkeit, all diese Dinge, wenn die erstmal weg sind, weil unheimlich viel zerbrochen ist, dann zerbrechen in einer Gesellschaft die Spiegel, in denen du das Bild Gottes reflektieren könntest. Denn jede liebevolle Ehe, auch von nichtchristlichen Leuten übrigens, jede liebevolle Ehe ist zugleich auch ein Spiegel. Ist zugleich ein Spiegel, der auch Gott reflektiert. Muss man einfach so nehmen und sehen. Und wenn der Spiegel zerschlagen ist, kannst du nicht mehr über Gott reden. Du kannst hergehen und sagen, ja, Gott liebt dich wie ein Vater. Und du sagst, okay, also habe ich erlebt zumindest, säuft er, schlägt er, verlässt er die Familie. Wenn du mir mit 10, 12 Jahren gesagt hättest, Gott liebt dich wie ein Vater, hätte ich gesagt, danke, ich habe schon einen und ich brauche das Ganze nicht noch in Übergröße. So, ich mache den Einstieg für morgen noch und dann dürft ihr ruhen. Dieser Brief an die Römer ist im Grunde aufgebaut und läuft ab wie ein Prozess. Ich habe Studenten, zwei getroffen, die haben im Laufe der Zeit mal gesagt, hast du gewusst, unsere Jus-Studenten, unsere Professoren, unabhängig voneinander, verschiedene Unis, unsere Professoren haben gesagt, der Römerbrief ist ein Musterprozess. Und im Seminar, ganz säkular, haben die Professoren gesagt, lesen Sie mal den Römerbrief von Paulus, da haben Sie einen richtigen Musterprozess vor sich. Und das ist dieser Brief auch. Du hast Angeklagte, du hast Zeugen der Anklage, du hast einen Richter, du hast ein Gesetz da, du hast auch Ansehen der Person, wird ausgeschlossen, alles mögliche. Es läuft ab wie ein Prozess. Und die spannende Sache ist jetzt, nachdem dieser erste Angeklagte vorgeführt wurde, da rutscht, wenn du das Bild so ein bisschen vor Augen hast, ein zweiter unruhig auf seinem Sessel hin und her und sagt, ja, Moment. Das sind die verdorbenen, dunklen, finstern, stumpfsinnigen, verdrehten Heiden. Wir haben Maßstäbe. Wir haben Moral. Darum ist der zweite Angeklagte ein moralischer Mensch. Betrifft Heiden, zum Teil auch Juden. Wir haben Lebensordnungen. Wir haben Tabus. Wir wissen um Grenzen. Wir haben Standards. Wir haben Werte. Alles Mögliche. Wir sind anders. Diese finsteren Heiden, die du da gerade beschrieben hast, die haben alles auf den Kopf gestellt. Wissen, wie sich's gehört. Und ich lese uns die ersten drei Verse noch und dann machen wir Schluss. Darum, o Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der du richtest. Denn wenn du richtest, sagst du ja, ich weiß, was recht ist. Ich weiß, was sich gehört. Und jetzt kommt's. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, weil du das Gleiche tust, was du richtest. Also das ist ja wirklich, ne? Du klagst den anderen an und selbst machst den gleichen Unsinn. Das geht überhaupt nicht. Das heißt, hier ist die ganz einfache Sache, weißt du, was richtig ist? Oder tust du es auch? Behauptest du, du hast Maßstäbe? Oder hältst du dich wirklich dran? Und jetzt kommt der Schlussgedanke gleich von diesem ersten kleinen Abschnitt, der ist nicht schwierig. Denkst du aber, oh Mensch, der du die richtest, die solches tun, und tust auch dasselbe, dass du dem Urteil Gottes entrinnen wirst? Möglich, dass es im Blick ist, dass Paulus sagt, den hat man in der Unterwäsche erwischt. Dir ist es gelungen, gerade noch was drüber zu ziehen. Aber Dreck habt ihr beides. Nur der wurde aufgedeckt und du nicht. Könnte sein, dass das im Blick ist. Auf jeden Fall ist der Gedanke ganz einfach. Es geht nicht nur darum, zu wissen, was richtig ist, sondern es geht darum, dass man das Richtige tut, entsprechend lebt. Das heißt, du hast Moral, dann sagt Paulus, dann musst du dich aber auch dran halten. So, hier lassen wir es. Ihr dürft euch erholen. War ein anstrengender Tag.